Ja, herzlich willkommen euch allen. Herzlich willkommen ist heute auch das Thema. Die Kinder sind jetzt herzlich willkommen in den tollen Kinderstunden. Das ist super. Das ist ein richtiger Auszug von ganz vielen. Christen auf der ganzen Welt feiern Gottesdienst. Und wenn Christen feiern und sich treffen, dann heißen sie in allererster Linie Gott willkommen in ihrer Mitte. Jesus Christus in ihrer Mitte willkommen. Wir feiern also weltweit, dass Gott in Christus zu uns gekommen ist, mit uns Leben teilt, ganz persönlich nahe kommt, jedem von uns, dass Gottes Gegenwart erlebbar ist und dass mit Jesus Gottes Regierung, Gottes Gutes Regierung, Gottes Friedensreich begonnen hat, dass wir bis ganz tief innerlich in uns spüren dürfen, wenn wir mit Gott in eine Verbindung treten, wenn wir Jesus Christus unser Leben öffnen. Also herzlich willkommen. Das ist eigentlich in erster Linie, wenn Gemeinden feiern, ein herzliches Willkommen Gott gegenüber, ein herzliches Willkommen Jesus gegenüber. Und tatsächlich eine Woche vor Ostern feiern Christen auf der ganzen Welt Palmsonntag. Dass nämlich Jesus nach Jerusalem kam und Leute Palmzweige spontan von den Bäumen gerissen haben, das unterlassen wir lieber, aber sozusagen Jesus zugejubelt haben, einen spontanen Ausdruck gefunden haben für ihre große Freude. Jesus wird als König in Jerusalem willkommen geheißen. Die Menschen damals, die identifizierten die ganzen alten Versprechen, die es jahrhundertelang gab, dass Gott zu ihnen kommen wird, dass Gott einen Retter schicken wird, in dem sich alle Versprechen erfüllen. Diese ganzen Verheißungen, Prophetien, identifizierten die Menschen damals mit der Person Jesu. Also Gottes Versprechen verdichteten sich in Jesus. Und in Jesus erkannten sie ihren Heiland und Erlöser. Das heißt, alttestamentliche Texte, die ich heute einfach mal auf die Folie gebracht habe und auf die ich nachher zu sprechen komme, aus dem Propheten Sacharja, aus den Psalmen, verdichten sich so, dass die Menschen, wie Lukas es berichtet und auch Matthäus in seinem Evangelium, dass Menschen diese ganzen Dinge, die sie aus der Geschichte und Tradition kannten, plötzlich mit Jesus identifizieren und merken, hey, wir sind Zeitzeugen, dass sich Gottes Versprechen erfüllen. Und ich möchte heute auf diese Bibelstellen eingehen und das verknüpfen mit einer Bildbetrachtung. Ich war letztes Jahr in Riga und in einer russisch-orthodoxen Kirche hängt dieses Gemälde in einem Seitenschiff. Man muss sich das so rund vorstellen. Jetzt ist es einfach so platt auf der Folie. Jesus kommt nach Jerusalem und ich lese dazu aus Markus 19 die Verse 28 bis 44. Doch nochmal zurück. Nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, ging er weiter nach Jerusalem. In der Nähe von Bethphage und Bethanien, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger voraus mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Die Jünger gingen dorthin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer, warum tut ihr das? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Dann brachten sie den jungen Esel zu Jesus. Sie legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken und ließen Jesus aufsteigen. So zog er weiter und die Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich schon der Stadt näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge: Lehrer, verbiete ihnen das, verbiete das deinen Jüngern. Aber Jesus antwortete ihnen, glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Du hast die Gelegenheit, die Gott dir nahe kam, dass Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Da ist ein großer Jubel, eine große Freude und in Jesus gehen noch ganz andere Emotionen dabei vor. Wenn wir den Bericht von Matthäus ergänzen, dann steht da, viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg und riefen, gelobt sei der Sohn Davids. Also Jesus in dieser königlichen Thronfolge, der König, der Sohn Davids, gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Wenn wir so in dieses Gemälde eintauchen, können wir uns fragen, wie sehen wir Jesus eigentlich? Wer ist Jesus für uns? Und wie entscheide ich mich eigentlich? Zu welcher Gruppe will ich gehören? Da ist einmal Jesus. Wenn wir Jesus in Augenschein nehmen, er kommt nicht, wie man das eigentlich für einen König erwarten würde, so auf einem kriegerischen, ritterlichen Pferd in stolzem Gewand, Macht demonstrierend. So war das eigentlich üblich bei weltlichen Herrschern. Nein, er kommt demütig. Nicht auf einem Ross, nicht auf dem hohen Ross, sondern auf einem friedlichen Eselsfohlen und bestätigt so seine Identität als sanftmütiger Friedenskönig und erfüllt so alttestamentliche Verheißungen, nämlich aus dem Propheten Sacharja Kapitel 2, Vers 14, da ruft nämlich der allmächtige Gott seinen Leuten zu, freut euch und jubelt ihr Einwohner von Zion, also Jerusalem, denn ich werde kommen und mitten unter euch wohnen. Das feiern sie, Gottes Gegenwart, hier unter uns. Das feiern wir, wenn wir Gottesdienst feiern. Und auch die Botschaft aus dem Propheten Sacharja 9, Kapitel 9, Vers 9, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, also in Jerusalem, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Das war im Propheten Sacharja verheißen und das wussten die Menschen, das haben sie sich immer weiter erzählt. Sie haben darauf zugelebt, dass sie das selbst irgendwann erleben. Und in dem Moment, als Jesus da kommt, identifizieren sie ihn mit diesen alten Botschaften. Und sie greifen Psalm 118 auf, ein Lied, was immer wieder Festpilger bei den Festen im Tempel feierten und sangen. Im Psalm 118, Vers 22 heißt es, der Stein, den die Bauleute wegwarfen, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Jesus ist der Grundstein oder auch der Schlussstein. Schlusssteine, wir kennen das von Rundbögen, die wurden so gebaut, so aufeinander gestapelt und der Schlussstein hält dann beide Bögen, den rechten und den linken, zusammen. Und den Schlussstein kracht alles ein. Und Grundstein, das kennen wir natürlich, es gibt immer bei Häusern, aber Grundsteinlegung, das wird gefeiert. Es ist wichtig, ein Fundament zu haben und Jesus ist sozusagen der Grundstein und auch der Schlussstein. Er hält alles zusammen, er ist der Grund. Und in dieser Prophetie aus den Psalmen 1000 vor Christus identifizieren die Menschen Jesus, der jetzt unter uns ist, dem kommt diese Bedeutung zu. Er hält alles zusammen. Er hält die Menschen Gottes, die Kinder Gottes zusammen. Er ist das einzige tragende Fundament. Und in diesem Psalm heißt es weiter, was keiner für möglich gehalten hat, das tut der Herr vor unseren Augen. Diesen Freudentag hat er gemacht, lasst uns fröhlich sein und jubeln. In Vers 26 heißt es da, ein Priester ruft aus dem Tempel, also man merkt hier diese Zeremonie, die es von 1000 vor Christus gab, gepriesen sei der, der im Auftrag des Herrn kommt. Und dann rufen die Menschen, der Herr allein ist Gott, er sieht uns freundlich an. Mit Zweigen in euren Händen beginnt den festlichen Reigen um den Altar. Also jahrhundertelang wurde etwas zelebriert auf etwas hin. Und die Menschen erkennen, jetzt erfüllt sich das, was wir eigentlich immer vorweggenommen haben. Das erfüllt sich in diesem Moment. Und der Psalmbeter schreibt in Psalm 118, du bist mein Gott, dir will ich danken. Mein Gott, dich allein will ich ehren. Preis den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. An diesen guten Gott hatten die Menschen seit Jahrhunderten geglaubt. Aber jetzt erfüllt sich dieser Freudentag, dass Gott als König in ihre Mitte kommt und fortan in ihrer Mitte regieren wird. Wir leben jetzt unter der Königsherrschaft Gottes, wenn wir unser Leben Jesus Christus öffnen. Und wenn wir auf dieses Gemälde sehen und diesen gezeichneten Jesus auf diesem Eselsfüllen sehen, dann wird uns bewusst, statt dass er ein Schwert für seine Macht mitträgt, hält er eine Schriftrolle in der Hand. Und diese Schriftrolle deutet auf das Wort Gottes hin. Damals hatten sie ja keine Bücher, es gab nur Schriftrollen, auf denen die ganzen Texte überliefert waren. Und Jesus hält diese Schrift in der Hand. Er ist das Wort Gottes. Er ist das letztgültige Wort Gottes. Wir brauchen nicht mehr auf irgendwelche Offenbarungen warten. Jesus ist die Offenbarung der vollkommenen Liebe und Gnade Gottes. Jesus ist Gottes Einladung an uns. Und Jesus ist der zugewandte König. Man wundert sich ja so ein bisschen, er sitzt ja fast wie verkehrt rum auf diesem Pferd. Aber ich denke, er sitzt da so, dass wenn Menschen, die damals nicht lesen und schreiben konnten, nicht Bibel lesen konnten, in diese Kirche gingen, dass sie sehen konnten, Jesus wendet sich ja mir persönlich zu. Nicht nur den Menschen damals, sondern mir persönlich. Auch wenn er diese Menschen natürlich anschaut und ihnen zugewandt ist, so ist aber seine Gestik immer noch mir zugewandt. Ein zugewandter Gott. Und obwohl er die Hand hebt, und das könnt ihr vielleicht jetzt nicht sehen, drei Finger zeigt, sagt er damit, es gibt den dreieinen Gott und ich verkörpere ihn. Es gibt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich bin es in Person. Ich begegne euch und stelle euch diesen Gott vor. Wenn ihr mich seht, dann lernt ihr den ganzen Gott kennen. Er ist ein demütiger König. Er weist auf den Vater. Er weist auf den Geist. Aber er zeigt uns den ganzen Gott. Die Frage ist, wer darf Jesus für dich sein? Wer ist Jesus für dich? Feierst du ihn? Siehst du, dass in ihm sich alle göttlichen Versprechen erfüllen? Dass er überhaupt deine Lebenserfüllung ist? Dass mit ihm sozusagen dein Glück steht und fällt, wenn man Glück jetzt mal als das nimmt, was uns wirklich tief und nicht nur oberflächlich Frieden gibt? Wer darf Jesus für dich sein? Und vielleicht können wir in dem Gemälde dann da einsteigen, die Freunde und die Nachfolger Jesu. Bei Lukas heißt es, die ganze Menge der Jünger fängt an zu jubeln. Sie waren ihm ja schon 3 Jahre gefolgt, der engste Jüngerkreis, aber sicher auch die anderen Nachfolger. Da gab es ja noch viele Menschen mehr, die sich als seine Freunde bezeichneten, die seine Freunde waren, die ihm immer wieder hinterher gingen, die von ihm berührt worden waren, die seine Wunder miterlebt haben. Also seine erklärten Freunde brechen in Jubel aus. Bist du ein erklärter Freund von Jesus? Ist diese Verbindung klar? Hier geht es um die Freunde, die hier in erster Linie stehen und ihm zujubeln. Und dass sie ihre Kleider als Teppich vor ihm ausbreiten, das erwartet jetzt von uns überhaupt keiner. Aber es ist die Frage, wie wollen wir heute Würde und Respekt ausdrücken? Das war damals eben ein Ausdruck von Würde und Respekt. Es ist ja doch wichtig, dass Jesus nicht nur so ein Kumpel bleibt. So mal ganz nett ihn ins Boot zu holen, wenn man gerade gar nichts anderes weiß. Jesus ist zugleich der König und wir können das nicht auseinander dividieren. Die Frage ist, darf er unser bester Freund, aber auch unser Lebenskönig sein, der Herr der Welt, der Herr des Universums? Wie ist das eigentlich, wie zeigen wir Jesus unseren Respekt? Wie würdigen wir ihn? Wie wertschätzen wir ihn? Also die Freunde werfen spontan ihre Mäntel, die Kleider, die sie übrig hatten, vor den König, um ihn willkommen zu heißen. Um ihn auch persönlich als König zu bestätigen. Das lesen wir schon im Alten Testament, im 2. Buch Könige, dass auch da einem König so die Kleider auf die Treppen gelegt werden. Das heißt, es war ein Brauch von damals. Aber wie machen wir es heute? Sie feierten begeistert. Sie reißen Zweige von den Bäumen. Sie feiern die unmittelbare Gegenwart Gottes. Kannst du Gottes Gegenwart so richtig genießen? Und ja, wie drückst du deine Freude, deine Begeisterung, deine Wertschätzung Jesus gegenüber aus? Den Menschen damals sind diese alttestamentlichen Texte, die Prophetien, tief in die Geschichte gebrannt. Und deshalb haben sie nun offene Augen und offene Herzen, Jesus als König zu empfangen. Sie sehen sich als Zeitzeugen der Versprechen. Haben wir offene Augen, offene Herzen in unserer so schnelllebigen Zeit mit so viel Reizüberflutung, dass wir Jesus empfangen, immer wieder neu, jeden Tag, jeden Morgen, der anbricht, dass wir ihn einladen, empfangen heißen, willkommen heißen in unserem Tag? Sind wir solche Freunde von Jesus? Oder sind wir vielleicht noch Zuschauer? Da gab es ja auch die Menge. Das waren nicht die erklärten Freunde, aber das lesen wir so bei Matthäus ganz deutlich, die Volksmenge, die ihm vorausging und nachfolgte, die jubeln Jesus als dem zu, der auch im Auftrag des Herrn kommt. Das heißt, sie ließen sich anstecken. Es war vielleicht nicht ihre ursprüngliche Idee, aber als sie das so mitbekommen, wie die Freunde von Jesus abgehen und begeistert sind, da erinnern sie sich auch an das, was sie schon mal gehört haben, an das, was sie vielleicht glauben, hoffen, ersehnen. Und sie machen sich eins, sie lassen sich anstecken. Und natürlich ist dann immer die Frage, wie tief reicht das? Wie tief reicht das bei uns, wenn wir angesprochen werden? Leider wird es einige gegeben haben, die da mitgejubelt haben und nur ein paar Tage später im Gerichtshof bei Pilatus gefordert haben, kreuzige ihn. Wie tief geht unsere Begeisterung? Vielleicht, wenn wir sonntags hier zusammen singen und irgendwie da begeistert eintauchen, gemeinsam Gott zu loben. Wie weit reicht das? Reicht das noch in den Montag, in den Mittwoch bis zum Freitag? Reicht das, dass wir andere anstecken, so wie die Freunde Jesu offensichtlich die Menge angesteckt haben? Dem Brauch nach lief man ja dem König entgegen, der in Richtung Stadt zog, und zieht dann mit ihm in die Stadt ein. Und so ähnlich wird es ja für die Zukunft gesagt, wenn Jesus wiederkommen wird, werden wir ihm entgegengehen, um ihn heimzuholen in seine Stadt, in sein Herrschaftsgebiet, das ihm gehört. Und wenn wir das so uns vorstellen, die Menschen ziehen ihm entgegen, nicht damit sie mit ihm dann weggehen, sondern damit, um ihn hineinzuholen in die Stadt zu den anderen Menschen, ist die Frage, wollen wir Jesus auch so den Weg bereiten? Wollen wir ihm den Weg bahnen? Wollen wir ihn empfangen und dann losgehen und anderen den Weg bereiten, nämlich ihm den Weg bereiten, dass andere ihn empfangen können? Und da merken wir, dass es ja um diese ansteckende Wirkung geht, um dieses Einladende, ihm den Weg zu bereiten. Die Frage ist, wollen wir mit unserer Begeisterung Jesus einen Weg bahnen in diese Welt? Wollen wir diese Willkommenskultur Gottes leben? Andere mit der Begeisterung anzustecken. Wir haben hier in Barmbek die Auferstehungskirche am Thilo. Und da sie Auferstehungskirche heißt, hat sie ein besonderes Altarbild. Und ich finde das richtig klasse. Denn bei diesem Altarbild, da sieht man die aufgehende Ostersonne, könnte man interpretieren, golden glänzend über dem Karfreitag. Über dem Kreuz. Ostern leuchtet uns, wenn wir das Bild ansehen, ins Auge, ins Herz. Und darunter, vielleicht nicht ganz deutlich gemalt, sieht man eine Tischgemeinschaft. Viele Menschen, die sich um den Tisch versammeln. Jesus-Nachfolger wurden zu allen Zeiten von ihrer Jesus-Beziehung zu den Menschen bewegt. Tischgemeinschaft war das Markenzeichen der Freunde Jesu, weil Tischgemeinschaft das Markenzeichen Jesu war. Der Vorwurf, der Jesus mit ans Kreuz brachte, war, du frisst sogar wörtlich, mit dem Gesindel, mit Zöllnern, mit Sündern, also mit den Leuten, die man normalerweise in der Gesellschaft eher mied. Jesus pflegte Tischgemeinschaft, das war sein Markenzeichen und das jahrhundertelang seiner wirklichen Nachfolger. Tischgemeinschaft kennzeichnet die Freunde Jesu. Jesus-Leute, Jesus-Liebhaber, Jesus-Freunde feiern Tischgemeinschaft, laden andere an ihren Tisch ein, sind einladend, laden ein, wo Gottes Gegenwart gefeiert wird. Sie teilen Tisch und Herz. Und deshalb muss die Verkündigung der guten Botschaft, die Verkündigung der Zugewandtheit Jesu natürlich eine Gemeindekultur sein. Eine Willkommenskultur bestimmt Gemeindekultur, wenn Gemeinde denn wirklich Gemeinde Jesu ist. Jeder ist willkommen, du bist willkommen. Du bist herzlich willkommen und jeder ist herzlich willkommen. Deshalb ist Evangelisation, also die Verkündigung der guten Nachricht von Jesus Christus, dass Gott zu uns kommt. Gott uns anbietet, seine Kinder zu werden, mit all dem Heilsamen, was das dann bedeutet. Deshalb ist Evangelisation unsere Gemeindekultur. Und die Frage ist, wie wollen wir persönlich diese Kultur leben? Denn mit Christsein ist diese Willkommenskultur unlöslich verknüpft. Wenn wir Gottes Herzschlag aufnehmen wollen in Jesus Christus, dann sind wir begeisterte und einladende, willkommen heißende Menschen. Hier in unserer Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Alltag. Und dazu gehört, dass wir wissen, wie sehr Gott sich sehnt, dass so viele Menschen wie möglich an seinem Fest teilhaben. Und Jesus erzählt im Lukas-Evangelium Kapitel 14, und deshalb möchte ich diesen Text ergänzen, von Vers 15 bis 23, wie Gott zu seinem Fest einlädt. Und da sagt Jesus, gesegnet sind die, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Und er beschließt diese Passage, geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Und in dieser Geschichte ist es so traurig, dass da so viele Menschen sind, die eingeladen werden, aber so viel Ausreden haben. Der eine sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt erstmal besichtigen, bitte entschuldige mich. Der andere sagt, es geht leider nicht, ich habe mir 5 gespannte Ochsen angeschafft, die muss ich mir jetzt genauer ansehen. Und ein dritter entschuldigt sich, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Also wir merken Gründe, die wir auch alle vorbringen könnten. Beruflich engagiert, familiär eingebunden, also gerade keine Zeit, vielleicht mal später. Gott lädt zu seinem Fest ein und er wünscht sich eine lebendige Beziehung zu dir. Und die Frage ist, geben wir dieser Einladung Priorität? Und nehmen wir diesen Herzschlag auf, in unseren Alltag zu gehen? Wir müssen ja nicht unbedingt an die Landstraßen und irgendwelche Hecken und Zäune gehen. Wir gehen in Bürogebäude, wir gehen in die U-Bahn, wir gehen in die Schule, wo auch immer ihr euch so befindet. Wollen wir hingehen und Menschen eine gelebte Botschaft sein? Wollen wir Menschen einladen, Jesus näher kennenzulernen? Das Reich Gottes ist ein Fest und Jesus ist der Gastgeber. Er lädt alle in seine Beziehung ein und lädt alle ein, an dieser verschwenderischen Großzügigkeit Gottes teilzuhaben. Aber wir sind ja nicht die einzigen Gäste. Sondern die große Bereicherung sind die vielen, die noch nicht als Gäste sich bewusst dazugefügt haben. Also die Anwesenheit derer, die noch nicht dabei sind, die machen das Fest erst rund. Und Jesus stillt den Hunger in deinem Herzen, will aber den Hunger auch im Leben deiner Freunde, deiner Kollegen, deiner Mitmenschen stillen. Nur Jesus füllt dieses geistliche Vakuum aus, was wir alle von Natur aus mitbringen, weil wir auf Gott hin geschaffen sind. Bei Jesus gibt es wirklich Sinn für unser Leben. Dort finden wir eine wirkliche Bestimmung, die uns froh macht, die uns mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen lässt, weil da eine innere Freude sprudelt, die auch bleibt, wenn Situationen schwierig sind. Diese Freude Gottes, die wir teilen. Und mit Jesus wird uns eine Zukunft eröffnet, wird uns Vergebung eröffnet, aber auch ein Leben nach dem Tod. Und wir merken, wir sind da gefragt, denn viele Zeitgenossen bringen, ich sag mal so, wie in dieser Geschichte natürlich Entschuldigung vor, weil sie diese Relevanz gar nicht begreifen. Und so ist es immer wieder interessant, ob wir anderen einen Weg bahnen können. Wir haben am Donnerstag den letzten Alpha-Abend gehabt und wir haben unsere Alpha-Gäste gefragt, ob Sie einmal aufschreiben können und mitteilen können, was die Begriffe Kirche, Gemeinde und Christ vor dem Kurs für Sie bedeutet haben, also vor noch einiger Zeit, so grob vor einem Vierteljahr, und was diese Begriffe jetzt nach diesem Kurs für Sie bedeuten. Und ich lese euch mal vor, was die Begriffe vorher für Sie bedeutet haben. Einige Gäste haben gesagt, Kirche, ein Gebäude, eine Institution, eine Hierarchie, alt, dunkel, verstaubt, hat mit Macht zu tun, immer gleiche Choreografie, also irgendwie langweilig. Ja, Kirchen besuchen, vielleicht was mit Gegenwart Gottes zu tun, aber also kein Kontakt zu ihm. Und der Begriff Christ, ja, Jesus Christ Superstar, christliche Milizen, eigentlich kommt Christ gar nicht im Wortschatz vor. Also, naja, vielleicht Christen als paar Lichtgestalten unter vielen Heuchlern, Kirchensteuer, Kirchgänger, scheinheilig, schwache Menschen, die sowas brauchen, keine Individualität und Gemeinde, gar nicht im Wortschatz oder so politisch gemeint, Samtgemeinde, also eher als Ansammlung mehrerer Dörfer und Orte, als etwas Organisatorisches oder vielleicht dann sogar als Sekte. Und jetzt sage ich euch mal, was Sie gesagt haben, was Sie jetzt damit verbinden. Sie haben gesagt, also jetzt Kirche, offensichtlich eine weltweite Gemeinschaft, eine Verbundenheit. Also da ist man willkommen, da gibt es geteilte Liebe und Freude. Das ist eine fröhliche Gemeinschaft, eine Gemeinschaft mit dem Herzschlag der Liebe Jesu. Da findet man Vorträge, die zu Herzen gehen. Und Christsein, ach, das sind Leute, die an Jesus glauben, leidenschaftliche, begeisterte Leute, Menschen, die über Glauben reden und nicht nur da sitzen und konsumieren. Leute, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Geschwister, Brüder, Schwestern, Menschen, die eine Aufrichtigkeit im Glauben haben. Und dann zu Gemeinde. Ja, das war für sie nun Nächstenliebe, Familie, Zuhause, ein Unterstützernetzwerk, Gemeinschaft mit anderen Menschen, Christen, eine gleichberechtigte Teilhabe statt einer hierarchischen Gemeinschaft. Merkt ihr diesen Wandel? Also ich finde das krass, dieses Vorher-Nachher, das war richtig interessant, das zu hören. Und wisst ihr, wenn wir nicht eine gelebte Botschaft sind und ein echtes Bild abgeben von unserem guten Gott, dann verstehe ich zumindest total, warum andere Menschen ein komplett falsches Bild haben und diesem Gott auch gar nicht folgen wollen. Und manchmal merken wir ja gar nicht, wie wir selber noch ein Hindernis sind. Wenn wir Leuten sagen, kommst mal mit in die Gemeinde, dann denken die Gemeinde ja, welche denn, welche Ortschaft, wo soll das sein, was soll das sein? Die wissen nicht, Gemeinde ist Kirche und wiederum Kirche ist vielleicht für sie nur ein Gebäude. Wir müssen ganz neu anfangen zu erzählen, was Glaube bedeutet. Sonst sprechen wir in Fremdworten und es sagt den Menschen einfach nichts. Wir müssen sagen, ich bin von etwas begeistert. Und warum bist du von etwas begeistert? Und dann kannst du sagen, und weil ich da begeistert bin, treffe ich mich in Treffen. Und die nennt man. Also, und vielleicht wundern sich dann die Leute, dass man das damit identifiziert. Also wir können Brücken bauen. Oder wir können irgendwie so eine Insider-Wissens-Clique sein und unter uns bleiben, weil die anderen gar nicht ahnen, selbst wenn wir davon reden, von was wir überhaupt reden. Also es war sehr spannend im Alpha-Kurs. Und Alpha-Kurs ist nur eine Möglichkeit, als Gemeinde etwas anzubieten, um Menschen etwas aufzuzeigen, ein Licht anzuknipsen. Und wir erleben das immer wieder. Und Alpha-Kurs ist nur eine Möglichkeit, Gelegenheiten zu bieten, dass Menschen Jesus ihr Leben anvertrauen. Und gestern haben wir das gefeiert, dass eine Person gesagt hat, als wir eigentlich schon abschließen wollten mit dem Vater Unser, ich möchte ein Gebet sprechen und festmachen, dass ich zu Jesus Christus gehören will. Und das ist so mega berührend, wenn man Familienzuwachs bekommt, wenn wieder ein Mensch ein neues Leben mit Jesus Christus anfängt. Das ist total berührend. Also wir können mithelfen. Wir alle. Ist die Frage, bist du begeistert? Dann wird diese Begeisterung irgendwie einen Weg finden. Einen natürlichen Weg. Und vielleicht fängt das tatsächlich mit einer Einladung an und einem Tischgebet, was ja auch ein Statement ist. Und wie wollen wir als Gemeinde diese Willkommenskultur leben? Wer in unseren Quartalsflyer geschaut hat, dem ist aufgefallen, dass wir andere lebendige Gottesdienste anbieten wollen. Von Ende Mai bis Ende September wird es hier keinen zentralen Gottesdienst geben, wie seit 2005, sondern wir wollen an verschiedenen Orten, so wie eure Kreativität es hergibt, lebendige Gottesdienste feiern. Wir wollen eine Willkommenskultur leben. Wir wollen Freunde einladen, vielleicht zum Brunch. Das kann um 11 Uhr sein, aber ihr seid nicht an die Zeit gebunden. Man kann sich mit anderen zusammentun. Wir wollen Leben teilen. Wir wollen unter den Menschen sein. Wir wollen Jesus-mäßig mit Menschen zusammenkommen und ein Stück Leben teilen und dabei einfach eine gelebte Botschaft sein, auf ganz natürlicher Weise. Wir wollen nicht Menschen irgendetwas überstülpen, aber sie sollen plötzlich wissen, was es da gibt und für sich herausfinden, ob das ihr Leben bereichern soll. Wir wollen ihnen eine echte Chance geben. Und dazu wollen wir einfach einladend sein. Und so wünschen wir uns, dass es viele Einladungen gibt an diesen Sonntagen, wo hier zentral nichts stattfindet. Dass sich Hausgruppen zusammentun, Einzelne zusammentun und ihre Freunde, Kollegen einladen oder ihr picknickt irgendwo, ihr bruncht. Da ist ja jede Möglichkeit offen. Wir möchten Menschen lieben. Herzlich willkommen. Weil Gott uns so willkommen heißt, wollen auch wir Menschen willkommen heißen. Wir wollen diese Willkommenskultur Gottes, die Willkommenskultur Jesu leben. Und dazu müssen wir immer erstmal Jesus selbst wieder neu empfangen. Ihm sagen, sei du willkommen. Jesus, sei willkommen in meinem Leben. Und dafür feiern wir jeden Sonntagabend mal. Letztes Mal haben wir das wie immer am ersten Sonntag im Monat in Gruppen gefeiert. Heute steht es einfach da. Das ist aber nicht Abendmahl Light, weil wir es nicht in Gruppen feiern. Wir feiern es ja im Rahmen dieser Gemeinde, sondern sozusagen zur Selbstbedienung. Denn Gott lädt ein und deshalb steht dieser Tisch da zum Zeichen der Einladung Gottes. Und wenn du heute wieder neu sagen willst, ja Jesus, ich möchte dir Raum geben, ich möchte dich empfangen als den Herrn meines Lebens, ich möchte in die größtmögliche Freiheit wachsen, indem ich zu dir gehöre und von dir abhängig werde, dann kannst du Abendmahl feiern, kannst noch rechts und links jemand fragen, ob er mit dir hingeht und du darfst einfach nehmen und aufnehmen, was Jesus gestiftet hat, seinen Bund. Jesus sagt, das ist mein Leib. Das Brot signalisiert meinen Leib und der Traubensaft signalisiert mein Blut, das für dich vergossen ist. Der Weg ist frei zum Vater. Ich habe dir eine Brücke gebaut. Willst du das annehmen? Dann kannst du diesen Bund heute erstmals festmachen oder zum wiederholten Male eintreten. Gott sagt zu dir, sei doch herzlich willkommen in meinem Bund. Mach es fest. Ich warte auf deine Antwort. Ich zwing dich nicht, aber ich lade dich herzlich ein. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann wollen wir sagen, Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Jesus, sei du herzlich willkommen, dass ich ein Mensch werde, der wie du sich in Liebe verzehrt für andere. Dass Liebe, dass Einladung, dass Herzenswärme, dass Willkommen mein Markenzeichen wird. Damit noch viele Menschen diese Freude teilen, diesen Jubel teilen. Und ich finde, nichts Besseres passt, als dass wir jetzt in einen Lobpreis einsteigen und das gemeinsam feiern, dass Jesus unser König ist. Und wir haben hier zwar keine Palmzweige, aber zum Wedeln hättet ihr notfalls eure Arme, wie auch immer. Also wir können das ausdrücken, wie es uns eben ums Herz ist.